Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir hatten letztes U-Turn, ein starkes U-Turn. Die Nachi hat eine Botschaft rausgehauen, eine sehr offene und lebensnahe Botschaft. Hat sie richtig gut gemacht und wir werden da heute auch weitermachen. Okay? Ihr Lieben, wir werden nächste Woche, als kurze Information für euch, wir werden nächste Woche einen Gastsprecher bei uns haben. Und zwar ist es der Bully Bayene. Ja, Bully. Und am Namen kann man schon erkennen, woher der wahrscheinlich kommt. Ist ein afrikanischer Bruder. Und nicht aus dem Kongo, sorry. Der ist woanders her. Der ist aus Äthiopien und macht momentan ein einmonatiges Praktikum bei uns. Ist schon ein bisschen älter. Und er wird bei uns sprechen. Und der Typ, ich habe mich mit ihm unterhalten, der hat vor 30 Jahren, glaube ich, oder 20 Jahren war es. Vor 20 Jahren hat er eine Gemeinde gegründet in Äthiopien und er hat die gegründet mit 4 Personen. Und innerhalb kürzester Zeit, oder beziehungsweise, was heißt kürzester Zeit, aber innerhalb von wenigen Jahren ist die sehr, sehr krass und schnell gewachsen. Und zum Schluss waren es dann 5000 Personen. Also der hat wirklich was erlebt mit Gott, ja, und hat auch andere Gemeinden noch gegründet. Und irgendwann, ich war beim Arzt gestanden, auf einmal kriege ich den Anruf von ihm und habe mir so gedacht, okay, wer ist das? Ja, und hat dann gesagt, ja, er möchte ein Praktikum machen und hat irgendwie die Nummer von jemandem bekommen, von mir. Und dann war ich ein bisschen so skeptisch, ne? Ja, wer bist du, wer kommst du? Er hat gesagt, er ist ein Flüchtling. Und wisst ihr, in Afrika gibt es viele, die sich Pastoren nennen. Und da findest du auch viele Apostel und Evangelisten und Reference und was weiß ich was. Aber ich habe mich mit ihm getroffen und dann habe ich Dokumente gesehen, dass er in der Landeskirche war. Und habe mir gedacht, oh, ein sehr konservativer Kollege. Aber der ist richtig feurig, ja, feurig im Geist. Also bringt eure Freunde mit, seid dabei. Er war jetzt im Zürndorf, haben wir einen Hauskreis gegründet und er hat in Zürndorf gesprochen und es hat jemand sein Leben Jesus gegeben. Richtig Hammer, ja. Das war eine Österreicher, ja, können wir mal klatschen, komm Leute, jawohl. Jesus ist gut. Eine Österreicherin hat ihr Leben, und wenn Österreicher ihr Leben Jesus geben, dann ist es wirklich ein Wunder, ja. Okay, gut. Ja. Frag mal deinen Nachbarn, ob er bereit ist für die große Liebe. Ob er bereit ist oder sie bereit ist für die Ehe. Are you ready? Bist du bereit? Ja, oh, ich sehe schon, einige sind ready. An was merkt man denn, dass man bereit ist für die Ehe? An was merkt man, dass man bereit ist für den Partner oder die Partnerin fürs Leben? Übrigens, ihr wisst alle, ja, Emad, andersrum heißt Dame und Ehe, andersrum heißt Ehe. Stark, oder? Ja, vorwärts wie rückwärts. Ja, es bleibt immer dasselbe. Genau, also woran erkennt man, dass man bereit ist, selber auch bereit ist, ne? Und ich habe ja gedacht, ich bin schon immer bereit gewesen, ja, schon mit 10 Jahren dachte ich, ich bin ready, ja, und für die Frau, fürs Leben, ey, und ich konnte gar nicht früh genug heiraten und so weiter und so fort, aber dann, wenn ich so meine Zeit anschaue, wo ich so 15, 16, 17, 18 war, meine Güte, was ich alles gemacht habe und worauf ich geschaut habe, ich kann mich noch an ein Gespräch mit meiner Mutter erinnern. Und wisst ihr, in der Phase war ich arbeitslos, also ich glaube direkt nach meiner Ausbildung, also arbeitslos gewesen, ja. Und ich habe meine Zeit gut investiert, die ich hatte. Der Benny weiß das, er ist gerade nicht da, aber ich habe die wirklich gut investiert. Wie ihr wisst, wir hatten ja die Zimmer nebeneinander, ja. Und ich habe immer trainiert. Und mein ganzes Leben, es ging darum, dass ich gut ausschaue für die Disco am Freitag, am Samstag, am Donnerstag und am Dienstag. Weil es war so mein Standard, ja, viermal die Woche fortgehen, ja, und Arbeitslosengeld hat auch gut gereicht dafür. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dafür trainiere ich, dafür mache ich mich fit, ja. Und ich war so auf mein Äußeres bedacht, wirklich, es ging nur um Sixpack, den ich leider nie erreicht habe, muss ich auch fairerweise sagen, aber es liegt an der Veranlagung, das muss ich auch mal an der Stelle sagen, ja. Es gibt einfach Leute, die haben ein Sixpack, der ein bisschen versteckter, ja, da muss man schon ein Auge haben, den zu sehen. Okay, gut, ich habe wirklich Trainierung gemacht und immer auf mein Euro und ich habe wirklich, wisst ihr, nicht nur Frauen verbringen Stunden vorm Spiegel, das können auch Männer machen, ja, und ich habe wirklich mit meinem Kumpel auch, wir sind ja dann immer als Gruppe fortgegangen, wir haben da uns gestylt und gemacht, heute macht man das ja nicht mehr so, ja, ist ja cool, wenn du ungestylt bist, ja, ich style mich heute noch, das ist halt die Generation auch. Naja, und auf jeden Fall, ja, und habe da voll drauf geachtet und dann hat meine Mutter mal zu mir gesagt, ey Manu, du bist wie ein Apfel. Von außen schön, aber innen verrottet. Und ich so, oh, meine Mutter, wer sie kennt, ist eine Frau mit klaren Worten. Ja. Die hat nie ein Blatt vom Mund genommen. Und dann habe ich mich dagegen gewehrt. Ja, stimmt doch gar nicht. Und charakterlich, bin super drauf. Ja, wenn ich ins Gespräch komme, die Leute, die mögen mich und so weiter und so fort. Ja. Aber es stimmt. Wenn ich so selber auf mein Leben schaue, ich habe mehr in mein Äußeres investiert, also in mein Inneres. Und wenn ich über Ehe nachdenke, was hält und was gibt dir die Kraft, wirklich durchzuhalten, nicht nur 5 Jahre, weil es gibt viele, die durchaus eine 5 Jahre lange Beziehung führen können, aber auch nicht nur 5 Monate oder so, nicht nur 10 Jahre, 20 Jahre, sondern wirklich 60, 70 Jahre. Was? Bis dass der Tod euch scheidet, weil das ist ja das Ziel. Und Wie muss ich beschaffen sein, auf was muss ich achten bei mir selbst, dass ich wirklich so lange mit jemandem zusammen sein kann? Und damals habe ich das nicht gecheckt. Ich habe mir auch ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber ich dachte, ich bin eh ready, weil ich bin eh von vornherein schon top in Schuss charakterlich gesehen. Ja? Und hatte wirklich so dieses Bild von mir, passt alles. Ich weiß, es gibt Frauen tendieren vielleicht eher in die andere Richtung, die sagen, es passt alles nicht so. Aber bei mir, ich habe mir gedacht, ey, läuft, ja, alles super. Und so war so meine Auffassung. Und ich habe mich aber wirklich mehr um mein Äußeres gekümmert. Später ist mir das dann auch gekommen. Dann in der Ehe und zurückblickend habe ich mir gedacht, meine Güte, wenn ich mit 15, 16 geheiratet hätte, 17 oder so, ja, 18, 19, okay, 20 auch. Also wenn ich in dieser Phase geheiratet hätte, das wäre absolut dann in die Hose gegangen. Das wäre richtig in die Brüche gegangen, weil ich einfach überhaupt nicht bereit war. Und wenn ich jetzt so ein Ehepaar mir anschaue, die schon richtig alt sind, ja, schauen die gut aus? Jetzt mal ganz ehrlich, schauen die richtig hart aus? Wo du dir denkst so, wow, das ist wirklich besser geworden über die Jahre. Je reifer, desto besser, so, desto schöner. Jetzt so rein fürs Auge, würde ich nicht sagen. Aber da ist eine gewisse Schönheit bei einem alten Ehepaar, das sich liebt. Aber es gibt viele alte Paare. Es gibt auch alte Paare, die sich nicht so lieben, ja. Und es schaut dann gar nicht schön aus. Aber es gibt eine gewisse Schönheit bei alten Paaren, die sich lieben. So, stell mal vor, so 90-Jähriger, ein bisschen was schon verschrumpelt und so und seine Frau im Wagen kann immer laufen und schiebt sie vor sich her, weil er sie einfach liebt über alles. Da ist eine Schönheit drin, wenn die sich dann anschauen. Was ist so schön an so einem alten Paar? Es ist der Charakter. Es ist die Art, wie sie lieben. Es ist die Art, wie sie sich verstehen. Es ist die Art, wie sie kommunizieren. Es ist die Art, wie sie sich wertschätzen. Es ist einfach diese Art, allein wie sie sich anschauen. Und die Bibel sagt, dass die Augen der Seele, der Spiegel der Seele ist. Also wenn du jemanden in die Augen schaust, dann kannst du erkennen, wie die Person irgendwo innen drin ist. Und wenn ich so diese alten, glücklich verheirateten Paare sehe, die nach 70 Jahren immer noch einander lieben, vielleicht nicht mehr körperlich, ich weiß nicht, wie es da läuft. Ja? Also bei Abraham und Sarah wissen wir, die haben es noch mit 80, 90 körperlich genossen. Ja, aber völlig egal, mal völlig unabhängig von dem Körperlichen und Äußeren. Da ist eine echte Liebe, ein brennendes Füreinander da. Und das ist faszinierend. Das ist, was dieses alte Paar schön macht. Also habe ich realisiert, äußere Schönheit vergeht. Du wirst niemals jemanden sehen, der mit 80 noch richtig top in Schuss ist. Und egal wie oft und wie diszipliniert er ins Fitnessstudio geht und wie sehr er auch auf seine Ernährung achtet. Ne, es gibt definitiv Leute, die im Alter auch noch gut ausschauen können. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Ja? Aber grundsätzlich mal von der Tendenz ist es immer so, äußere Schönheit vergeht. Und wenn du bei dir nur aufs Äußere schaust, das habe ich bei mir selbst auch gemerkt, dann habe ich auch auf das Äußere bei der Person geschaut, die ich gesucht habe. Wie schaut die aus? Als ich auf Frauensuche war, es ging immer nur ums Äußere. Ja, es ging immer nur darum, wie sie sich gekleidet hat, wie sie ausgesehen hat, was für... Ne? Und heute wird man da eh sehr getäuscht, muss man auch dazu sagen. Ja, ja. Bei Männern mittlerweile ja auch. Du denkst so, oh, das ist ein hübscher Mann und dann ja, am nächsten Tag ist er neben dir am Spiegel und kratzt so seine Schminke ab. Ja. Also heutzutage kann man sehr getäuscht werden vom Äußeren. Aber für mich war das Äußere sehr wichtig. Was mir wichtig war, wie ich ausschaue, das habe ich aber auch beim anderen gesucht. Aber das ist nicht, was eine Ehe stabil lassen kann. Ja? Und wenn du darauf schaust, wird es auf kurz oder lang in die Brüche gehen. Und das ist der Grund, warum wir so viele Scheidungen haben. Weil einfach Leute aus oberflächlichen Gründen geheiratet haben. Weil Leute aus oberflächlichen Gründen zusammengekommen sind. Oberflächlich ist auch, wie viel Geld hat die Person? Was für ein Auto fährt die Person? Was für einen Beruf hat die Person? Was für ein Elternhaus hat die Person? Ja, Mein Vater hat immer aus Spaß gesagt, Manuel, du musst dir eine reiche Bauersfrau holen. Ja? Irgendein Bauer, der viel Land hat und so weiter. Und ja, da hast du ja ausgesorgt. Ja, und das ist auch Blödsinn, weil auch das ist nicht das, was eine Beziehung stabil lassen wird. Geld ist alles nichtig. Es geht um den Charakter. Und das ist, was ich bei Gott auch sehe. Was sagt Gott? Er schaut aufs Herz. Wir Menschen, wir schauen auf das, was außen ist, aber Gott schaut direkt aufs Herz. Warum schaut Gott aufs Herz? Weil Gott einen Ewigkeitsblick hat. Und wenn wir auf der Suche nach jemandem sind und auch wenn wir auf uns selbst schauen, sollten wir einen Ewigkeitsblick auf uns haben. Und wir alle wissen, irgendwann wird diese Schale unter der Erde liegen. Aber was wird weiterleben? Es ist deine Seele, dein Geist, dein Charakter, deine Persönlichkeit. Der echte Manuel, der wird irgendwann bei Gott sein. Das ist, was ewiglich ist. Das andere vergeht. Also, und das hat Paulus immer wieder gesagt, richte den Blick auf das, was ewig ist. Und wenn du auf dich selbst schaust und dir so Gedanken machst, hey, bin ich jetzt schon bereit für die Ehe? Ehe ist ewig, Leute. Also zumindest vom Gefühl her. Ehe ist eine ewige Geschichte. Ne, weil das Leben, vor allem wenn du jung bist, ja, da vergeht ein Tag wie ein Jahr. Ja. Und also es fühlt sich sehr lange an, natürlich wissen wir, bis dass der Tod uns scheidet, aber es ist eine sehr lange Zeit, es ist der Charakter, dein Charakter, der wichtig ist. Und wenn dein Charakter gut entwickelt wurde, noch bevor du in die Ehe gehst, dann wird dein Charakter auch die Chance haben, sich gut weiterzuentwickeln. Und das ist, was ich realisiert habe, das Aussehen der Menschen wird nach unten gehen. Der Charakter des Menschen soll, ist nicht unbedingt ein wird, ja, aber der Charakter soll nach oben gehen. Der Charakter soll besser werden. Und wie kann ein Charakter richtig, richtig gut werden? Wie kann die Persönlichkeit eines Menschen gut werden? Wenn dein Charakter mit Gott verbunden ist. Wenn dein ganzes inneres Ich, dein ganzes Wesen in Gott gewurzelt ist, und in Gott gegründet ist, nur dann kann dein Charakter besser werden. Es gibt immer eine Veränderung. Ein Mensch verändert sich immer. Das Stetigste ist die Veränderung. Die Frage ist, in welche Richtung veränderst du dich? Veränderst du dich in Richtung Gott oder veränderst du dich in Richtung Sünde? Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Geht's nach oben? Oder geht es nach unten? Dein Aussehen wird immer nach unten gehen. Egal, was du tust, egal, wie hart du trainierst. Ja, sorry, dass ich dir jetzt einige Träume platzen lasse hier. Aber dein Aussehen wird immer runtergehen. Aber der Charakter, der kann hochgehen. Er kann hochgehen, er muss nicht hochgehen, aber er kann hochgehen. Die Frage ist, willst du? Und meine Mutter hat mir eigentlich mit einer sehr direkten Rede mir diese Frage gestellt: Willst du an deinem Inneren arbeiten? Bist du bereit, wirklich an deinem Herzen zu arbeiten? Zu dem Zeitpunkt war ich es nicht. Deswegen war ich auch nicht bereit für die Ehe. Ich war eine Zumutung für eine Frau. Und ich glaube, ich war sogar noch eine Zumutung für die Blanka, als ich die Blanka kennengelernt habe. Und dann hat aber Gott an mir gearbeitet. Was wichtig war für mich, was mich bereit gemacht hat für die Ehe, dass ich überhaupt erstmal den Blick nach innen gewagt habe. Dass ich überhaupt erstmal realisiert habe, es geht um mein Herz. Es geht nicht um mein Aussehen, es geht um mein Herz. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Es geht um dein Herz. Es geht um die innere Schönheit. Es geht um das, was deine Augen ausstrahlen. Es geht um dich und deine Beziehung zu Gott. Ich möchte mal ganz am Anfang beginnen. Adam und Eva. Adam, noch bevor er die Eva bekommen hat, war Adam in der Gegenwart Gottes. Er war im Garten Eden. Er war mit Gott unterwegs. Er ist mit Gott umhergelaufen. Ja, und hat Gemeinschaft gehabt mit Gott. Hat Gespräche geführt mit Gott. Wisst ihr, die Personen, mit denen du dich umgibst, die prägen dein Charakter, die prägen deine Persönlichkeit. Mit wem bist du unterwegs? Bist du wirklich mit Gott unterwegs? Oder bist du mit Leuten unterwegs, die mit Gott nichts zu tun haben? Was reden diese Leute? Über was reden diese Leute? Wenn ich damals meinen Freundeskreis so angeschaut habe, die hatten alle nur das Gleiche im Sinn. Ja? Es ging immer nur um Frauen. Es wurde auch nicht gerade positiv über Frauen gesprochen. Als wären Frauen irgendwelche Objekte. Ja, auch die Art und Weise, wie wir über uns selbst gesprochen haben, das war so wertlos. Und alles, worüber wir, so die Ziele, die wir uns gesetzt haben, es war alles so nichtig. Es war alles so oberflächlich. Wir hatten wirklich überhaupt keinen Plan. Wir haben nur Mist geredet den ganzen Tag. Und das hat mich geprägt. Und dann bin ich mehr und mehr wie die geworden. Aber Adam, er war mit Gott unterwegs. Also sein Charakter hat sich Gott angepasst. Du wirst dich immer irgendjemanden anpassen. Ich habe gerade vorhin gesagt, das Stetigste ist die Veränderung. Und verändert wirst du durch dein Umfeld, durch die Personen, mit denen du dich umgibst. Deswegen heißt es auch, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Aber guter Umgang verdirbt schlechte Sitten. Das ist auch wahr. Nochmal, guter Umgang. Wenn du Umgang mit Gott hast, das verdirbt deine schlechten Sitten, deine schlechten Charaktereigenschaften, deine schlechten Gewohnheiten. Wenn du mit Gott dich umgibst, dann wirst du mehr und mehr in sein Bild gestaltet. Und das ist so die erste Voraussetzung. Woran kann ich erkennen, dass ich bereit bin für eine Ehe, zumutbar bin für eine Frau? Dass ich mit Gott unterwegs bin, dass ich mich mit ihm beschäftige, dass mein Herz in seiner Hand ist, dass unsere Herzen eins sind. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn ich, was ich bei einer Frau dann auch gesucht habe, damals, als ich dann mit Gott selbst auch unterwegs war, habe ich mich nicht mit etwas, mit einer Frau abgeben wollen, die mit Gott nichts zu tun hatte. Weil ich wusste, in welche Richtung sich ihr Charakter verändern wird. Nämlich downward. Und ich wollte jemanden, der sich Richtung Gott verändert, weil ich selber mit Gott so unterwegs war. Also war mir das Allerwichtigste, dass die Person, mit der ich mein ganzes Leben verbringen wird, eine Person ist, die auch mit Gott unterwegs ist. Und das war die Blanka. Natürlich muss ich auch dazu sagen, dass die Blanka extrem hübsch ist. Und ich dachte immer, Gott wird mich bestrafen und wird mir eine hässliche Frau geben, weil ich, oder in meinen Augen hässliche Frau, das muss man dazu sagen, weil ich so viel gesündigt habe, auch in diesem Bereich. Ja? Aber Gott war gnädig, Halleluja. Gott war so gnädig und wenn ich sie gerade sehe, so yes. Also, und bei der Blanka muss ich sagen, da geht es auch vom Aussehen her aufwärts. Ja? Also, das weiß ich einfach nicht normal. Sie ist ja, Tochter Gottes, Halleluja. Und also, das ist, was ich gesucht habe. Davor habe ich was anderes gesucht in mir. Ich habe andere Prioritäten gesetzt. Und somit habe ich auch Frauen gesucht, die nur vom Äußeren passen. Aber stell dir mal vor, du hast eine Frau, die dir, ne, ich meine, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Deswegen will ich auch jetzt hier nicht irgendwo sagen, die sind nicht schön, die sind schön. Ne, Geschmack, wirklich, die sind Unterschiede. Jeder hat so seinen Typen. Ne? Für jeden gibt es einen Deckel, für jeden gibt es einen Topf. Auf jeden Fall, ne, es gibt die kleinen Töpfe, es gibt die großen Töpfe, große, kleine Deckel. Und manchmal passt ein großer Deckel auf einen kleinen Topf und ein kleiner Deckel auf einen großen Topf. Ist völlig egal. Ja, es gibt für jeden einen, okay? Das. Aber ich habe angefangen, wirklich auf den Charakter zu achten, weil ich an meinem Charakter gearbeitet habe, weil ich mit Gott unterwegs war. In der Bibelschule damals haben mehrere Frauen immer gesagt, wow, der ist voll attraktiv. Das war so ein Typ, der immer voll viel gebetet hat. Und ich so, also ich finde ihn überhaupt nicht. Na, also als Mann ist es immer schwierig, auch da einen Mann zu beurteilen. Ja, das muss ich auch. Ja, also ist der jetzt gut aussehend oder nicht? Manchmal weiß ich das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja. Ich weiß nur, wenn ich in den Spiegel schaue, der ist gut aussehend. Spaß. Ah, danke, Jesus. War nur Spaß, ist alles gut. Ah, ist eigentlich kein Spaß, gut. Na, aber auf jeden Fall so. Und dann hab ich mit denen geredet. Ja, was findet ihr denn so an denen attraktiv? Ja, weil der so verliebt in Gott ist. Ich so, ja, ihr seid ja mega heilig hier, ja. So verliebt in Gott, come on, ey. Weißt du? Aber tatsächlich, das macht, wenn du mit Gott unterwegs bist, was einen Mann richtig attraktiv macht, ist, wenn er hingegeben ist, wenn er voll on fire ist für Jesus. Das ist, was dich attraktiv macht. Und wenn die Frau das nicht an dir attraktiv findet, dann ist sie nicht die richtige Frau. Halleluja. Einer hat es gecheckt. Glory to God. Also, in der Gegenwart Gottes sein und andersrum natürlich genauso. Andersrum ganz genauso. Ja, wenn eine Frau voll Gott hingegeben ist und richtig vorwärts geht mit Gott, für einen Mann, der Jesus liebt, ist das Hammer. Viel wichtiger als das Aussehen, viel wichtiger als die Hobbys, die er hat, und die passen so gut zusammen mit meinen Hobbys und was weiß ich, die Interessen und so weiter. Viel, viel wichtiger ist diese geistliche Ebene. Das ist die wichtigste, fundamentalste Ebene. Das ist, was dich stabil werden lässt und deine Ehe stabil werden lässt, wenn du darauf schaust. Nummer eins, Adam war in der Gegenwart Gottes. Nummer zwei, Adam, noch bevor er die Eva kennengelernt hat, oder Gott ihm die Eva gegeben hat, Adam hat einen Job. Adam arbeitet hart. Und glaubt mir, es gibt Männer, die wollen und meinen, sie sind ready und haben überhaupt keinen Job, haben keinen Plan. Wisst ihr, was sie sehen? Nichts. Ja, die laufen rum und laufen halt einfach. Wisst ihr, die haben keine Vision, die haben kein Ziel vor Augen. Die laufen einfach so umher. Wisst ihr, als Frau ist es gut, oder was man will, ist irgendwo folgen. Ja, mit jemandem das Leben zu gestalten, der irgendwo weiß, wo es hingeht. Zumindest ansatzweise. Jetzt gibt es aber Männer, die meinen, sie wären die absoluten Superhelden. Ich war so einer. Die absoluten coolen Yeah, Yeah und machen schöne Worte und so weiter und haben keinen Plan vom Leben. Sind faul, arbeitslos. Gehen viermal die Woche in die Disco und alles, was sie in ihrer Freizeit tun, ist trainieren. Solche Männer, von denen haltet euch fern. Deswegen war ich nicht ready für eine Frau damals. Ja? Aber genau dasselbe auch für eine Frau. Was sieht denn die Frau? Was siehst du als Frau, wenn ich jetzt eine Frau wäre? Was sehe ich vor meinen Augen? In welche Richtung soll es gehen? Es ist gut, dass man ungefähr mal absteckt, hey, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Ja? Einfaches Beispiel, so das typischste Beispiel innerhalb von Kirche. Jetzt stell dir mal vor, ja, du bist so voll, du liebst andere Länder, andere Sitten, du gehst gerne reisen und so weiter, ja, du bist gern dort und dort und dort und China und du isst gern Schaf und was weiß ich und Schaf und Taubenkopf und Eier in Urin eingelegt und so, und das ist so dein Ding, ja, und du möchtest einfach da neue Sachen erleben, ja, und dann hast du jemanden, bist mit jemandem zusammen, die das absolut abscheulich findet und es überhaupt nicht will und eigentlich viel mehr einfach, hey, ich bin einfach hier Deutschland, das ist mein Platz, ja, und in der Stadt und ich brauche dieses, ja, mein Dönerladen, das ist das Einzige, was ich, ja, stell mal vor, das passt dann überhaupt nicht zusammen. Der eine, für den wird das Leben eine Qual sein. Also muss man schon ungefähr abstecken, hey, passt das überhaupt zusammen, was unsere Lebensziele sind? Was ist die Lebensvision? Ich habe letztes Mal das schon erwähnt, ja, also dass, wenn die geistliche Grundlage stimmt und ihr beide absolut in Jesus verliebt seid, ja, das ist top, könnt ihr heiraten. Vom Wort Gottes her, Läuft. Aber habt ihr das gesehen? Oh, stark. Könnt ihr machen, ja? Aber da geht es um dieses Thema Arbeit. Arbeit nimmt viel, viel Zeit in Anspruch für uns. Ja? Und da ist es schon wichtig, irgendwo einmal Arbeit zu haben. Weil wenn du in die Ehe gehst, aber überhaupt kein Geld, ja, ich lebe aus dem Glauben, so, weißt du, der Herr versorgt, es läuft alles. Ja? Ich glaube, als Mann oder als Frau, wenn du so einen Partner hast, ja, du bist am Ausflippen, denkst, und dann muss man über Dinge reden. Ja? Also es ist gut, da wirklich erstmal überhaupt eine Vision zu haben. Was möchte ich arbeiten? Habe ich eine Ausbildung? Habe ich einen Universitätsabschluss? Habe ich irgendwas? Oder so eine Passion, irgendwas zu gründen, was zu machen? Ja? Oder möchte ich in den geistlichen Dienst? Hab eine Vision. Egal ob Mann oder Frau. Adam hatte beides. Adam hatte Arbeit, Adam hatte Gott und dann hat Adam erstmal ein Nickerchen gemacht und es ist nicht traumhaft. Schön wäre es, wenn es allen so gehen würde. Stell mal vor, du gehst heute Nacht schlafen und wachst auf, schaust nach rechts oder nach links, je nachdem, wo du liegst und auf einmal liegt da jemand. Krass, oder? Schrecklich ist natürlich, wenn die Person überhaupt nicht deinem Geschmack entspricht. Aber Gott hat dafür eine Freude dann. Ja? Und da liegt jemand. Wow. Und ja, aus deiner Rippe, ganz genau. Du fühlst so, ups, da ist irgendwie was, irgendwas weg. Ja. So leicht geht's nicht. Und deswegen hinkt das Beispiel natürlich mit Adam. Adam war eine besondere Person, ja. Der Adam, der musste nicht groß suchen. Der hat einfach nur nach rechts geschaut und da war sie, die Eva. Ob er die schön fand oder nicht, das war seine Frau. Da gab es auch gar keine Auswahl oder so, ja. Gab es keine Diskussion. Das ist deine Frau, mein Freund. Ob du das willst oder nicht, ja. Und auch für die Eva. Ich meine, die hat hingeschaut und, oh, der Adam. So nackt, wie Gott ihn schuf, ja. Und jetzt ist es natürlich für uns anders. Und das ist auch wichtig. Bereit zu sein für die Ehe bedeutet auch, hey, bin ich ein, als Mann jetzt, ich spreche jetzt für die Männer, weil für die Frauen ist es wieder eine andere Story. Wisst ihr, die Frau des Lebens kommt dir nicht zugeflogen. Damals in der Bibelschule hat sich einer mal das Herz gefasst, ein Lehrer, weil einige Damen sich beschwert haben, weil ihr wisst, Bibelschule ist sowas wie eine Singlebörse, ja. Und die haben sich beschwert, dass die Männer so viel mit Gott beschäftigt waren und überhaupt nicht mal so, ne, mal irgendwie so das Gespräch gestartet haben, so. Und somit hat er dann, und dann hat er gesagt, also hört mal zu, Leute, ja. Lasst uns mal ganz praktisch werden. Geht doch einfach mal. Steh mal alle Singles auf, sind alle Singles aufgestanden, ja? Und jetzt schau doch mal um, ja? Und jetzt schau mal, was geht. Geh mal auf die Person zu, fang mal ein Gespräch an, sei mal ein bisschen mutig, ja? Wisst ihr, ey, ich kenne Leute, die sind nicht Singles, weil sie von Gott her so bestimmt worden sind, Singles zu sein mit 50, sondern die sind Singles, weil sie sich nie getraut haben, einen Schritt auf eine Frau zuzumachen. Und auch an der Stelle, es ist wichtig, auch mutig zu werden, zu wissen, wer du bist in Christus und mit aller Selbstsicherheit einfach mal ein Gespräch mit einer Frau anzufangen. Oh, Sünde. Come on. Ja, es ist natürlich die Frage, wo du das Gespräch anfängst und in welchem Rahmen. Aber ey, auch hier in diesem Rahmen, man kann ein Gespräch mit einer Frau führen. Irgendwo muss man ja dann mal zu dem Punkt kommen, dass man sich kennenlernt und so weiter. Und der eine, der hat es leichter in der Sache, der muss dann eher aufpassen, dass er nicht zu viele kennenlernt. Auch Frauen sind damit gemeint. Und dann gibt es den anderen, der eher schüchtern ist, zurückgezogen ist. Und für die Person ist es absolut wichtig, mal einen Schritt aufs Wasser zu gehen und mit einer Frau zu reden. Und dann natürlich aber auch auf die Gesprächsthemen achten und so weiter, das ist eine andere Story. Aber ich denke, es ist absolut wichtig, sich auch mit dem anderen Geschlecht irgendwann mal zu beschäftigen, wenn du 30 bist, so, ja? Ja? Ja, mit 15, da spielst du noch mit den Cowboys und so und dann irgendwann kommt es. Also es ist total wichtig, dass wir Schritte gehen. Schritte gehen, aber gesund und immer, das Erste ist wichtig. mit Gott zusammen, weil das ist, was deinen Charakter prägt. Ja? Und dann kann man schon mal auch auf Tuchfühlung gehen. Wie schaut's aus? Bei den Frauen ist es natürlich wieder ganz anders. Ihr Frauen, ihr dürft euch auch mal sichtbar machen. Hallo. Manche haben damit überhaupt keine Probleme, ja? Die machen sich sichtbar, selbst wenn sie daheim sind. Aber manche Frauen, die schämen sich fast, ne, für sich, wie sie aussehen und so weiter. Und ich möchte sagen, ey, Gott hat dich schön gemacht, hat dich wunderbar gemacht. Jede Frau hat was, was irgendwas dem richtigen Mann dann auch gefallen wird, ja? Wir hatten mal da so einen Prediger, auch in Schweden, ja? Der Typ hatte wirklich kurze Beine. Der wird übrigens auf unsere Gemeindefreizeit kommen. Ja? Vielleicht wird er da die Story auch erzählen. Ja? Kurze Beine. Und er hat gedacht, oh, mit solchen kurzen Beinen, welche Frau wird mich da überhaupt lieben und annehmen und so weiter. Und irgendwann hat dann die Frau später dann zu ihm gesagt, hey, gerade wegen deiner kurzen Beine liebe ich dich. Und er so, echt? Ja, wegen deiner kurzen Beine. Keine Ahnung, ob das gelogen war. Aber anscheinend, wegen deiner kurzen Beine liebe ich dich. Das hat ihn aufgebaut. Und ich glaube auch, dass es stimmt. Ja? Also, egal was, egal, ja, jeder hat was schön, auch, und das möchte ich an euch Frauen wirklich weitergeben. Du bist schöner, als du glaubst, hübscher, als du glaubst. Ja, das sage ich meiner Frau auch immer, du bist hübscher, als du glaubst. Glaub mir. Und deshalb ist es okay, auch mal sich zu zeigen, ja, wenn man dann so aufblüht. Aber hab Klasse in der ganzen Sache. Wirklich, das ist mir ganz wichtig. Eine Frau, die etwas von sich hält, die blüht auf, aber blüht nicht auf, indem alles rauskommt, so, ja, sondern blüht in einer anmutigen Art und Weise auf, ja, gekleidet und so. Wisst ihr, was ich meine? Gekleidet, Halleluja. Ja, weil die Schönheit ist vor allem innen drin. Egal wie du aussiehst, wenn dein Charakter, wenn du identitätsmäßig wirklich sicher bist in Christus, dann bist du schön. Und das wird den Mann begeistern und der wird dann auf die Jagd gehen. Was nicht so gut ist, wenn Frauen auf die Jagd gehen, ist nicht so schön. Was mich damals wirklich, ich habe heute mit dem Emad, war ich trainieren heute früh, was mich richtig fasziniert hat an der Blanka, war, dass sie nicht auf der Jagd war. Und ich war, ja, ich muss sagen, also Gott hat mich sehr verändert in der Bibelschulzeit und ich bin ja generell eher so ein Touchy-Typ, ja, also ich habe gern Körperkontakt, sag gern Hallo und umarm Menschen und sowas, ja. Und die Sache ist die, nicht nur, ich war einfach mit allen so, ja, und mit manchen Frauen war ich damals viel zu close. Und auch das musste ich dann wirklich abstellen. Aber wisst ihr, wer mich darauf aufmerksam gemacht hat? Die Blanka. Ich weiß noch ganz genau. Und dann habe ich mit ihr geredet. Und hey, so, was geht? Alles klar bei dir? Super, gib mir mal deine Hand, wow. So, ja, und das war aber so mein Ding gemacht. Ja. Und dann stand sie so vor mir und sagt so, Manuel. Ich so, ja, was ist los? Du stehst so nah vor meinem Gesicht. Aber wir sind noch nicht mal zusammen. Nichts, weißt du? Und machst du, wenn du das mit allen Frauen so machst? Und ich so, okay. Alles klar, gut. Und so, na, das geht nicht. Ne? Nimm mal ein bisschen Abstand hier, Sicherheitsabstand, ja. Und dann ich so, okay, gut. Und da hat dann Gott wirklich an mir gearbeitet. Aber was vor allem so mein Bild von der Blanka ist, hat sie richtig attraktiv gemacht für mich. Muss ich sagen, wow. Ja, die war die Erste, die mir mal ein richtiges Brett gegeben hat. Da habe ich mir gedacht, das ist doch mal was hier. Eine Frau, die mir nicht nur nach dem Mund redet oder so, sondern die einfach mal ganz klar die Wahrheit sagt. Völlig egal, wie ich darauf reagiere. Friss oder stirb. Ja, und super, super Sache gewesen. Das hat mich wirklich, hat mich noch mal ein bisschen geprägt und noch mal ein bisschen mehr in die Gegenwart Gottes gebracht, wo ich dann wirklich mit Gott an meinem Herzen arbeiten musste. Weil ich habe gesagt, ich bin halt so. Ich bin halt touchy. Ich kann nicht anders. So bin ich geboren. Ich war schon touchy, als ich auf die Welt kam. Und wisst ihr was? Übrigens, ja, meine Eltern haben mir das erzählt, als ich 3 Jahre alt war. Da waren wir beim Griechen essen und ich habe allen Griechen, also nicht nur den Griechen, allen, die beim Griechen saßen, überall auf den Tisch. Ich bin rumgegangen, kleiner blonder Mann mit seinem Afro am Start. Ich hatte damals sehr krasse Locken. Bin dann rumgelaufen und habe alle abgeküsst. Würde ich heute nicht mehr machen. Aber damals, ich war einfach so, ja, fand es anscheinend cool und nett und so. Und so habe ich gesagt, ey, ich bin halt einfach so. Aber dann hat Gott wirklich mit mir gearbeitet. Und ich musste realisieren, das ist nicht gut, wenn du einfach zu close bist mit dem anderen Geschlecht, irgendwie versteckt auch Hoffnungen magst, versteckt auch irgendwie Anerkennung ziehst und willst. Hab einen guten Abstand. Hab wirklich einen guten Abstand. Es ist eklig, wenn Männer so über Frauen, weißt du, wir hatten das mal hier auch im U-Turn. Ne, also ich will auch überhaupt keine Namen nennen, ja, weil wir alle könnten betroffen sein. Kamen Frauen rein und dann haben sich Männer, junge Jungs, ihre angenommen. Natürlich nur um Jesu Willen. Ich sage, komm, kann ich mal für dich beten? So, es war dunkel im Lobpreis. Komm, lass mich für dich beten. Und dann wurde es immer enger. Ich so, das geht hier ab, ja. Lass doch mal die arme Dame in Ruhe hier. So, ja, du kannst auch so beten für sie oder so. Also, ohne Körperberührung. Naja, und auf jeden Fall bin ich dann danach auf diesen Kollegen zugegangen, habe gesagt, hör mal zu, wenn hier Mädels ins U-Turn kommen, dann sollen die nicht dich kennenlernen, sondern Jesus kennenlernen. Die sollen nicht dich spüren, sondern Jesus spüren. Die sollen nicht dich riechen, sondern Jesus riechen. Ja, sie sollen nicht dich sehen, sondern Jesus sehen. Und es war dann ganz klar für ihn. Und seither hat er dann immer auf Jesus hingewiesen. Das war sehr gut. Genau. Also das ist, um bereit zu sein für die Ehe, sind es genau diese Dinge. In der Gegenwart Gottes sein. Schau, dass dein Charakter sich nach oben entwickelt, nicht nach unten entwickelt. Sei wirklich dir sicher, in welche Richtung es geht in deinem Leben. Frau oder Mann, völlig egal. Hab eine Vision. Hab einen Plan. Ja? Und wenn du mit Gott unterwegs bist, er deinen Charakter formt, dann wirst du immer sicherer in dir selbst. Als Mann, fang an, wenn du eher introvertiert bist, echt mal auf die Suche zu gehen. Mal einen Schritt zu machen, auf eine Frau zu. Aber als Frau, blühe auf. Sei selbstbewusst in dem, wer du bist und was du hast, was für Vorzüge du hast und alles. Aber sei nicht billig in der Weise, wie du auftrittst, sondern sei anmutig, sei schön, sei in einer gewissen Weise auch heilig, ja, angezogen. Und ich glaube, wenn wir diese Schritte befolgen, dann sind wir ready für die Ehe. Dann kann wirklich eine Beziehung zustande kommen. Aber jetzt der nächste Schritt, wenn du in eine Beziehung gehst, dann geh nicht in diese Beziehung, ohne zu wissen, wohin das führt. Sondern sei dir sicher, dass das Ding in die Ehe führt. Weil wenn du einfach mit irgendjemandem zusammengehst, ja, schauen wir mal, was draus wird, ne? Ah, heute liebe ich dich, morgen nicht. So, ja, wir haben uns auseinandergelebt nach 5 Tagen, weißt du? So. Ja, Interessenkonflikt. Sondern wirklich, sei dir sicher, was du hier tust. Ja, wenn du anfängst, dein Herz jemandem zu geben, hab in deinem Herzen, ja, diese Person, mit der möchte ich mein Leben verbringen. Das kann ich in der Person sehen. Ich konnte es da wirklich in der Blanka sehen, weil ich charakterlich einfach gesagt habe, Mensch, das gefällt mir richtig gut. Und ich kann mir das vorstellen. Und dann bin ich in diese Beziehung gegangen mit ihr und von ihrer Seite genauso. Ich glaube sogar, wir wussten, dass wir füreinander richtig waren. Wir sind vielleicht sogar ein bisschen zu früh zusammengekommen, würde ich sagen. Vielleicht hätte man ein bisschen mehr warten müssen, ein bisschen mehr allein mit Gott unterwegs sein müssen. Aber das musst du abwägen, musst du abchecken. Da kann ich dir jetzt kein Gebot geben. 5 Monate musst du warten, bevor du mit, ne? Weißt du, das ist ganz unterschiedlich bei jedem Einzelnen. Sei einfach da ehrlich zu dir selbst auch. Check, bin ich ready? Bin ich ready, jetzt schon diesen Schritt zu gehen in eine Beziehung? Das ist total wichtig. Naja, und auf jeden Fall, wenn du in die Beziehung gehst, es soll in die Ehe führen. Wenn das Motiv beider ist, dann wird es auch gut sein. Weil die Sache ist, dieses viel zu traurig, einfach zu sehen, auch im christlichen Kontext, wie einfach viele Leute zusammenkommen und die Partner wechseln wie die Unterwäsche. Ja? Und glaub mir, das ist nicht dafür gedacht worden. Ist nicht, wir sind nicht geschaffen worden für viele, 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 viele Partner. Weil überall, ich habe ja gesagt, es geht ums Herz. überall, immer wenn du mit jemandem zusammenkommst, irgendwo verbindet sich dein Herz. Und wenn das immer wieder auseinandergerissen wird, das tut deiner Identität überhaupt nicht gut. Also deswegen hab wirklich in deinem Herzen, okay, das führt in die Ehe. Und höre nicht auf deine Gefühle. Oh, es fühlt sich aber richtig an. Völlig, weißt du, heute fühlst du das, morgen fühlst du das, je nachdem, wie du gerade aufgewacht bist, ja, und was du gegessen hast am Abend. Ja, da geht's ab im Bauch. Ja. Manchmal fühle ich mich gut am Morgen, manchmal fühle ich mich überhaupt nicht gut. Also unsere Gefühle sind nicht gleich Wahrheit, sondern unabhängig von deinen Gefühlen, versuch wirklich mal deine Gefühle beiseite zu stellen und fang an, wirklich klar das Ding vor Gott zu bringen, im Gebet. Gott, ist es das? Soll ich diesen Schritt wagen? Soll ich in diese Beziehung gehen? Möchtest du das für mich? Und dann geh. Und dann wissen wir alle, aber darauf möchte ich heute gar nicht so sehr eingehen, wird es natürlich ein Kampf sein um Heiligkeit, ein Kampf sein um Reinheit. Weil wenn du mal zusammen bist und dann zusammen bist, naja, wir sind jetzt 10 Jahre noch zusammen und heiratet nicht, das wird ein Kampf. Also ich habe gekämpft, in 2 Jahren allein schon gekämpft, ja. Und es war nicht leicht, da die Blanka hat super ausgeschaut, ja. Und ich war auch nicht so schlecht. Und weißt schon, und wenn da die Herzen verbunden sind, dann fängt man an da auch, ne, da geht es dann gefühlsmäßig auch ab, ist ja auch ganz normal. Wenn es nicht so wäre, dann hätten wir alle ein Problem hier, ja. Dann würde sich das alles gar nicht lohnen. Also es geht irgendwann gefühlsmäßig ab. Also irgendwann muss dann auch der Step da sein, ja. Okay, ich heirate, ich gehe den Schritt. Und ich so, ja, wir bleiben einfach, Beziehung und so. Das ist echt, das ist mir wirklich wichtig, weil ich habe echt Beziehungen daran zerbrechen sehen. Weil einfach nie geheiratet wurde, weil einer irgendwo niemals diesen Schritt dann auch tatsächlich gehen wollte. Weil immer irgendwas nicht gepasst hat, immer hat irgendwas nicht gepasst. Wisst ihr, Vorbereitung bedeutet nicht, dass alle Umstände und alles perfekt sein muss. Es muss nicht alles perfekt sein. Sondern du in deinem Herzen, du musst klar sein mit Gott, in deinem Charakter muss stabil sein. Ja, manche sagen, ja, wir können nicht heiraten, wir haben zu wenig Kohle und da. Ja, dann heirate mit wenig Geld. Das geht auch. Machen wir eine kleinere Feier. Alles möglich. Also da möchte ich wirklich nochmal euch das ans Herz legen. Oder geht nicht zu schnell zusammen, wenn du weißt, hey, finanziell wird es nicht laufen. So. Na, aber ich möchte jetzt auch keine Regel aufstellen, thou must marry after 1 year oder sowas, ja. Sondern natürlich kann es auch gut laufen, ne, dass Leute nach 5 Jahren Beziehung heiraten und sich trotzdem reinhalten konnten. Und selbst wenn es nicht so ist, ist da immer noch Vergebung und Gott kann wiederherstellen. Mit der Ehe ist es so, und deswegen ist Ehe so umstritten und so besonders. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist eigentlich ein Blutbund. Okay? Und ich möchte ein bisschen was über Blutbund sagen. Also ihr kennt das bestimmt von den Indianern. Blutsbrüderschaft, mein Leben für dein Leben und dein Leben für mein Leben. Wir stehen füreinander, wir sterben füreinander. Und ich sterbe für deine Familie. Und das ist, was auch Ehe ist. Ehe, wenn ein Pärchen, also ein Ehepaar, Sex hat, und in den alten Kulturen war das so, die sind als Jungfrauen in die Ehe gegangen. Und dann hat die ganze Family nach der Zeremonie außen gewartet und dann musste irgendwann dieses weiße Tuch überreicht werden. Warum weiß und kein rotes Tuch? Weil rotes Tuch, das wäre ein wenig schwierig dann. Also es wurde geschaut, ist wirklich Blut geflossen, hat es gepasst. Also es ist ein Blutbund. Das bedeutet, ich gebe mein Leben für dich und du dein Leben für mich. Das ist, was Ehe bedeutet. Es ist etwas, was von uns erfordert, dass wir treu sind, dass wir kämpfen für die Liebe, dass wir gewissenhaft und mit Charakterstärke an die Sache rangehen, weil es ein Blutbund ist. Es ist nicht einfach irgendwas, naja, haben wir halt ja gesagt vor Gott und vom Staat und so am Standesamt. Es ist mehr als das, das ist eine geistliche Ebene. Du bist eins geworden, körperlich, seelisch und geistlich. Das ist die stärkste Einheit, die diese Erde unter Menschen erleben kann. Die stärkste Einheit und das kraftvollste und deshalb auch schönste, wenn du schön bist in deinem Charakter und sie schön ist in ihrem Charakter und ihr beide immer schöner werdet, weil ihr einfach miteinander betet und euch zu Gott führt, das hat so eine Power. Das hat so eine Power. Das ist so was Kraftvolles, die Ehe. Aber viele Menschen checken das gar nicht, was Ehe eigentlich ist. Die wissen nicht, dass es ein Blutbund ist. Die wissen nicht, dass es eine geistliche Komponente hat. Und deswegen ist so, naja, komm mal zusammen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn wir uns scheiden lassen, dass man halt ein wenig Geld zahlen muss. Ja? Aber das ist, die Ehe ist dazu geschaffen, dass sie, bis dass der Tod uns scheidet, dass wir zu unserem Wort stehen. Komme, was wolle. In guten wie in schlechten Zeiten. Selbst wenn der Partner oder die Partnerin todkrank wird. Oder stell mal vor, ein Autounfall. Völlig entstellt, im Rollstuhl. Bist du immer noch ready, mit der Person zusammenzubleiben? Und diese Frage muss man sich stellen. Bin ich bereit? Bin ich bereit, trotzdem sie zu lieben oder ihn zu lieben? Auch wenn vieles kaputt gegangen ist, wenn es bedeutet, ich muss voll all in gehen und nur noch investieren, investieren, investieren. Bin ich bereit? Wisst ihr, meine Oma hat meinen Opa gepflegt, jahrelang gepflegt und sie hat sich da voll hingegeben. Glaubt ihr, der hat viel zurückbekommen? Sie ist mit der richtigen Herzenseinstellung in diese Ehe gegangen. Sie wusste, was es bedeutet. Mein Leben für dein Leben für mein Leben. Sie wusste, mein Opa hätte es auch für sie getan, wenn sie in dem Zustand gewesen wäre. Aber das Schlimmste ist und das Traurigste ist, wenn eine Person in so einem schlechten Zustand ist und der Partner sagt, nee, das ist mir too much, ich bin raus. Also sehen wir, dass Liebe mehr ist als ein Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung. Ich gebe mein Leben dir. Und das ist genau, was Jesus mit dir gemacht hat. Er hat gesagt, ich gebe mein Leben dir. Komme, was wolle. Ich habe mein Blut vergossen. Mein Leben für deins. Egal, was kommt. In guten wie in schlechten Zeiten. Und wenn du todkrank bist und wenn du aufgrund eines Unfalls völlig unfähig bist und was weiß ich was, ich bin für dich, sagt Jesus. Und diese Haltung möchte ich auch gegenüber meiner Frau haben. Aber mein Herz ist an der Stelle wichtig. Als ich 16 war, nur um mich um mein Äußeres gekümmert hätte, ich wäre nicht bereit gewesen für sowas. Für so einen wichtigen und wertvollen Bund. Ich wäre nicht bereit gewesen für sowas. Erst als dann Gott mit meinem Herzen gearbeitet hat und ich realisiert habe, hey, in der Ehe geht es nicht darum, dass meine Probleme gelöst werden. Es geht nicht darum, dass ich erfüllt werde, sondern es geht darum, dass ich den anderen erfüllen kann. Und deswegen habe ich gesagt, das Wichtigste ist, in der Gegenwart Gottes zu sein, weil erst in Gott du wirklich voll bist und dein Fass zum Überlaufen gebracht wird. Erst wenn du voll bist und überfließt, dann kannst du dich geben. Aber wenn du Gott nicht hast, bist du, sage ich dir, nach 30 Jahren Pflege, bist du absolut leer und du kannst nicht mehr geben, weil du niemanden hast, von dem du Liebe empfängst, weil du niemanden hast, von dem du Anerkennung bekommst, weil du niemanden hast, der dich ehrt. Gott ist der, der dir das alles geben kann. Gott ist der, der dich durch die schweren Zeiten bringt. Und bei der Ehe geht es nicht um Nehmen, sondern es geht immer um Geben. Es geht immer um Geben. Jesus hat nichts von uns genommen. Jesus hat sich vollgegeben. Und wir alle wissen, das möchte ich jetzt hier zum Schluss sagen, dass die Ehe auf etwas viel Größeres hindeutet. Also dieser Blutbund zwischen Mann und Frau ist ein Schatten dessen, was das Zentrum der Existenz, das Zentrum dieser Welt ist. Nämlich der Blutbund zwischen dir, zwischen dem Menschen und Jesus. Zwischen dem Menschen und Gott. Jesus hat sein Blut vergossen. Jesus hat gesagt, mein Leben für dein Leben. Und wir lesen im Wort Gottes von einer Hochzeit. Und ich möchte kurz vorlesen, Epheser 5, und da steht im Vers 32, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und er spricht hier über die Ehe, also deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein, also dieser Bund, dieser Blutbund, sie werden eins werden. Und dann sagt er, dieses Geheimnis ist groß, es ist ein riesiges Geheimnis, Leute. Die Ehe ist nicht einfach nur so, hey, du und ich, wir zwei, bis das der Tod uns scheidet. Sondern es zeigt auf etwas Größeres. Das Geheimnis ist groß, ich aber, Paulus spricht hier, deutet es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau wie sich selbst, so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Und dann lesen wir in Offenbarung 19, Vers 7 und 8. Wir wollen uns freuen und jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. meine Stimme. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. In reines, strahlendes, weißes Leinen dürfte sie sich kleiden. Das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Also wir sehen, es wird eine Hochzeit geben, eine Hochzeit, wo wir alle teilnehmen. Und wir alle sind die Braut Christi, alle, die Ja gesagt haben zum Blut Jesu Christi. Ja, er hat sein Blut für mich persönlich vergossen und durch dieses Blut bin ich reingemacht worden. Und ich kann meine Sünden beim Kreuz ablegen und Gott hat mich angenommen und Ja gesagt zu mir. Egal wie groß deine Sünden sind, Liebe erträgt alles. Jesus hat alles getragen. Deine ganzen Sünden, Liebe erträgt alles. Liebe trägt alles. So, und das ist, und wenn du Ja gesagt hast, dann bist du Teil der Braut Christi. Also, nochmal ganz wichtig auch für die Mädels. Braut Christi bist nicht du alleine. Oh ja, und Jesus ist mein Geliebter und ich bin seine Braut. Wir, die gesamte Gemeinde ist die Braut Christi. Also ein kollektives Brautsein, okay? Nicht ein individuelles Brautsein, sondern ein kollektives Brautsein. Wir sind die Braut Christi und es wird eine Hochzeit geben und wir müssen uns vorbereiten für diese Hochzeit, weil diese Hochzeit in eine ewige Ehe führen wird. Und das ist, was Jesus tut. Er bereitet uns vor auf diese Zeit. Also was er tut, ist, er bereitet dich vor auf deine Ehe mit der Person, die du irgendwann hier auf Erden heiraten wirst. Aber er bereitet dich auch vor auf den Himmel. Und das ist die Ehe, die du mit Gott führen wirst, die wir alle mit Gott führen werden. Und das ist, wie wir es gerade gelesen haben, dieses weiße Leinen, dieses schöne Gewand der Braut. Wisst ihr, das ist ja ein richtiger Aufwand, wenn sich dann eine Braut schön macht. Das ist der Hammer. Ich hätte überhaupt nicht diese Geduld dafür. Ja, und macht sich schön und investiert da Zeit und die ganzen Freundinnen sind mit dabei und machen mit und so weiter, ja. Und genau so müssen wir auch schön werden in unserem Charakter, in unserer Persönlichkeit. Wir als Kirche, als Gemeinde, jeder einzelne von uns ist Teil davon, dass wir gereinigt werden, geheiligt werden, dass wir weiß gewaschen werden durch sein Blut. Und wenn der Tag dann kommt, wir alle hier weg sind von dieser Erde und da oben sind, auf dieser Hochzeitsfeier, auf der letzten Hochzeitsfeier, die die Erde dann und die Welt je gesehen hat, dann werden wir vor unserem Bräutigam stehen, vor Jesus Christus. Und er ist es, der dich vorbereitet auf diese Hochzeit und er ist es, der dich vorbereitet auf deine Hochzeit, die du auch mal haben wirst hier auf der Erde. Also es sind zwei Hochzeiten, die du erleben wirst. Deine Hochzeit und nochmal die ewige Hochzeit. Und deswegen sage ich euch, mit Gott unterwegs sein ist das Allerwichtigste. Weil wisst ihr, was schlimm ist? Wenn deine Ehe, die eigentlich auf diesen Bund mit Jesus deuten soll, wenn deine Ehe dich aus dem Bund mit Jesus bringt, das ist das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn das, was eigentlich auf das Große und Schöne deuten soll, alles andere tut als das. Deutet überhaupt auf nichts, führt ins Nichts, du bist weg von Gott. Und das soll nicht geschehen. Und ich weiß, dass wir eine Generation sind, die auch in der Sache ein Vorbild sind für die Welt, für die Menschen um uns herum. Leute beobachten uns. Leute beobachten uns. Und ich möchte dieses Leben auf dieser Erde, ich möchte es so führen, dass ich irgendwann mal, dass ich vorbereitet werde, dass Gott mich heiligen darf, mich reinigen darf, damit ich ready bin für den Himmel. Für die Ehe. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und Vater im Himmel, ich möchte jetzt danken für jeden, der hier ist, Herr. Und ich danke dir für deine Botschaft. Ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir dafür, dass du ein gnädiger und guter Gott bist, Herr. Und ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen hier in diesem Raum das Beste geplant hast und das Beste willst. Und Herr, ich bete, dass wir auch anfangen, das Beste für uns zu wollen. Herr, dass jeder Einzelne, ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Leben stehst. Ob du in einer Beziehung bist, ob du nicht in einer Beziehung bist. Aber alles andere, du sollst dich überhaupt nicht verdammt fühlen wegen dieser Botschaft, die gerade gepredigt worden ist. Sondern diese Botschaft soll dir aufzeigen, da ist Hoffnung, da ist Gnade und da ist ein Gott, der dich über alles liebt und der das Beste für dich will. Und Vater im Himmel, so möchte ich jetzt einfach beten, dass du heute Herzen berührst, dass da, wo Umkehr notwendig ist, Herr, dass du Umkehr schenkst in Jesu Namen. Dass du die Gnade und die Kraft schenkst, umzukehren, wo Umkehr notwendig ist. Herr, aber ich möchte auch beten, dass du diejenigen heute segnest, die von sich selbst denken, ich bin doch niemand. Wer soll mich schon heiraten wollen? Ich bin hässlich. Ich bin innerlich hässlich, äußerlich hässlich. Herr, ich bete, dass du heute das Selbstbild komplett veränderst. Herr, ich bete, dass du Identität aufrichtest in Jesu Namen. Ich bete, dass destruktive Gedanken ein Ende nehmen. Dass Zerstörerisches aufhört. Dass wir erkennen, dass wir wunderbar gemacht sind von dir. Dass du uns über alles liebst. Und dass du uns schön findest. Herr, ich bete heute, dass Herzen ausgerichtet werden. Und Herr, ich möchte auch beten, dass unser aller Charaktere sich nach oben entwickeln. Unsere Persönlichkeiten auf dich deuten, Jesus. Herr, ich bete für die, die momentan einfach es schwierig finden, in die Gemeinschaft mit dir zu gehen, zu dir zu reden, mit dir zu lachen und sich zu freuen an dir. Herr, ich bete, dass du heute einen Durchbruch schenkst in der Beziehung zu dir, Gott. Komm und hol uns dort ab, wo wir gerade sind. Gott, wir danken dir, dass du uns liebst. Hol uns ab, wo wir sind. Komm, streck dich mal zu Gott aus. Wenn du ihn liebst, dann heb mal deine Hand zu ihm oder drück das irgendwie körperlich auch aus, dass du jetzt gerade in Kontakt treten möchtest mit ihm. Er will dich segnen heute. Danke, Jesus. Komm, Geist Gottes. Berühre jetzt Herzen.